Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 9. April 2024. Ich melde angenehme, milde Temperaturen, selbst bei nachtschlafender Stunde, hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Und je finsterer es da draußen ist, desto heller schlagen hier die Stunden der Erleuchtung. Und heute Morgen beim Zeitungslesen ist mir wieder mal ein Licht aufgegangen, beziehungsweise ist etwas bestätigt worden, was wir ja wissen, beziehungsweise immer schon geahnt haben. Das große Problem der Schweiz besteht darin, dass es dem Staat zu gut geht. Es ist einfach zu viel Geld vorhanden. Da kann man den Politikern fast nicht einmal mehr einen Vorwurf machen, dass sie übermütig werden. Aber das große Problem ist, dass sich die Bürgerlichen in der Schweiz zu wenig zusammenraufen, um diese Geldverschleuderungsorgien unserer Eidgenossenschaft auf Kosten der Steuerzahler zu beenden. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass wir gleichzeitig eine Politik betreiben, durch immer höhere Abgaben und Steuern, auch durch die Beseitigung der Neutralität, durch die nicht mehr Garantie des Eigentums, Stichwort Beschlagnahmung von Vermögen, je nach politischer Opportunität. Das sind natürlich politische Initiativen und Verhaltensweisen, die darauf angelegt sind, wohlhabende Unternehmer, wohlhabende Personen aus der Schweiz zu vertreiben. Und wir drohen zu vergessen, wer hier in diesem Land eigentlich die Steuern bezahlt. Das sind zu einem 90-prozentigen Anteil, sind das die sehr wohlhabenden Menschen, die in der Schweiz sind. Das heißt, wir können uns gar nicht leisten, die zu vertreiben, weil dann ist das Geld irgendwann weg, aber man verhält sich eben so, als gäbe es kein Morgen mehr. Die ewige Verlockung oder die ewige Heimsuchung der Dekadenz, vielleicht müsste man es so nennen. Und die Nachricht, die das wieder einmal ins Bewusstsein gerufen hat, ist folgende: Universität Zürich, für 600 Millionen Franken wird die Stadt Zürich bzw. der Kanton Zürich mit den Star-Architekten Herzog und Dümeron die altehrwürdige Uni Zürich hier noch einmal sozusagen architektonisch vergolden. Ich meine, man scheint da wirklich über unerschöpfliche Ressourcen zu verfügen, und dies nur kurz nachdem wir eine Debatte gehabt haben oder immer noch haben, dass das Kinderspital Zürich auch von diesen Star-Architekten dermaßen aufwendig neu gestaltet wurde, dass gleich ein finanzielles Debakel resultierte. Also hier haben Sie ein Anschauungsbeispiel dafür, was eben Wohlstandsverwahrlosung beim Staat bedeuten kann. Und klar, wenn Sie zu viel Geld haben, dann werden Sie übermütig, dann werden Sie arrogant, dann werden Sie überheblich, dann geht die Demut verloren und es geht auch das Bewusstsein verloren, woher der Wohlstand eigentlich kommt. Heute Morgen in der NZZ machen Sie ein Interview mit dem früheren, eben jetzt zurückgetretenen Chef der Genfer Kantonalbank, der einen, wie wir lesen können, sehr ansehnlichen Leistungsausweis da mit sich bringt. Und er sagt dann leicht überheblich, ja, die Bevölkerung habe keine Ahnung von Wirtschaft mehr, man verstehe die Zusammenhänge nicht. In einem Punkt hat er recht, es stimmt, dass unsere Schulen das vernachlässigen, den Gewerbefleiß und die betriebswirtschaftliche Ausbildung der Schüler. So weit wäre ich bereit, dem Bankier zu folgen. Aber ich beobachte noch ein anderes Problem. Ich beobachte politischen Analphabetismus auf Seiten der Wirtschaftsführer. Ich habe so viele Beispiele erlebt in den letzten Jahren, dass hochdotierte Manager, auch Schweizer Manager, nicht nur ausländische Manager, keine Ahnung mehr haben von den wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren der Schweiz. Direkte Demokratie, Neutralität, Unabhängigkeit. Die Wirtschaft, gerade die Managerwirtschaft, die Konzernwirtschaft, bläst da immer wieder zum Anschluss an die Europäische Union, dass wir uns da an diese Schuldengebirge andocken, auch an diese undemokratische Struktur der Europäischen Union. Das ist gefährlich und das ist eine Bedrohung auch wieder für den schweizerischen Wohlstand. Die Schweiz muss auf Frieden und Wohlstand setzen. Wir sind ein kleines Land, wir haben keine unerschöpflichen Rohstoffressourcen. Wir haben Wasser und wir haben sozusagen die Hirnmasse, die Kollektive unserer Bevölkerung. Und wir müssen doch darauf achten, dass die Schweiz so attraktiv bleibt, dass die Reichsten in unser Land kommen möchten und nicht nach Dubai oder nach Abu Dhabi abschwirren. Leider ist genau dies der Fall und man glaubt sich das hochnäsig, hochmütig leisten zu können. Man kann sich eben nicht leisten. Und wenn Sie sehen, dass wir Universitäten für 600 Millionen Franken hier einfach so renovieren, vergolden, einen Bildungstempel daraus machen, dann ist doch das ins Falsche investiert. Man investiert in den Beton anstatt in die Software, auch in die verfassungsmäßige, in die institutionelle Software unseres Landes. Wird das Resort auf dem Birkenstock zum Friedensort? Der Vorstoß des Außenministers Ignazio Cassis, da Frieden zu schließen in der Ukraine, das wird in den Medien gelobt. Ich kritisiere es vor dem Hintergrund, dass der Außenminister natürlich alles daran gesetzt hat, die Neutralität der Schweiz zu lädieren. Wir sind Teil im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und darum akzeptieren die Russen die Schweiz nicht mehr als neutralen Broker. Das ist eine Tragödie. Denn diese verfahrene Situation, diese Kollisionskonstellation, Entschuldigung, die riefe geradezu danach, dass es ein neutrales Land wie die Schweiz gibt, das hier Frieden schließen kann. Aber wenn Sie natürlich mitmachen im Wirtschaftskrieg, da können Sie nicht erwarten, dass der Bekriegte Sie akzeptiert als neutralen Broker. Und diese Friedensbestrebungen, die zeigen mir einfach, dass hier unsere Bundesbehörden, allem voran der Außenminister, in einer Lebenslüge gefangen sind, in der Lebenslüge einer nach wie vor intakten Neutralität. Aber die schweizerische Neutralität ist nicht mehr neutral. Zum Glück ist ja diese Neutralitätsinitiative jetzt durchgekommen. Das heißt, wir haben die Gelegenheit, jetzt darüber zu diskutieren, wie man die Neutralität definiert. Und hier gilt es daran zu erinnern, dass nicht der Bundesrat das Recht haben sollte, die Neutralität fallweise so zu interpretieren, dass er in Kriegen mitmachen kann. Die Neutralität ist ein Instrument der Bevölkerung zum Selbstschutz gegen die Politik. Die Neutralität muss definiert werden durch die Bürger, nicht durch die Politiker, die sich da gerne auch etwas wichtig machen wollen und aufspielen da in den internationalen Zusammenhängen. Ein ganz wichtiger Punkt. Der Tagesanzeiger schießt auf die SVP. Blocher fischt Wählerstimmen für seine SVP außerhalb des demokratischen Spektrums. Das ist Unsinn. Gemeint ist hier ein Interview, das Blocher gegeben hat in der Neuen Zürcher Zeitung. Da hat er darüber gesprochen, über die Vorwürfe gegen die junge SVP. Sie grenze sich da zu wenig von den Rechtsextremen ab. Und eine Frau der jungen SVP habe sogar an einem Vortrag da des österreichischen Identitären Martin Sellner teilgenommen. Und Blocher aus meiner Sicht völlig zu Recht sagt, wir müssen uns da doch nicht abgrenzen. Wir haben einfach dafür zu sorgen, dass keine Rechtsextremen in die Parteileitungsstrukturen eindringen. Aber man muss doch mit allen reden können. Das ist ja die Essenz der Demokratie, meine Damen und Herren. Ich muss doch an einem Vortrag gehen können, von wem auch immer, von einem Linksextremen, von einem Rechtsextremen, von einem Extremen der Mitte, von ganz Normalen. Das ist Meinungsbildung. Das ist die Offenheit der demokratischen Gesellschaft, dass man sich alles anhören können muss, um sich selber ein Bild zu machen. Offensichtlich arbeitet der Tagesanzeiger gegen diese Mündigkeit des Bürgers. Möchte er uns sozusagen etwas vorstanzen, vorgeben? Und für Journalisten ist das eine geradezu selbstmörderische Verhaltensweise, denn Journalisten wären doch erst recht gefordert, mit allen zu reden. Eben sehr entlarvend, dass man da diese Cancel Culture nach vorne bringt. Das zeigt ihnen eben, dass Journalisten gar nicht so sehr daran interessiert sind, wie etwas ist. Die möchten gar nicht mit jemandem reden, sie möchten über ihn reden, damit sie dann ihre vorgefassten Meinungen leichter darbringen können. Sozusagen, ich lasse nie die Fakten zwischen mich und meine Vorurteile kommen. Das ist der Journalismus, der hier propagiert wird. Das ist ein Anti-Journalismus im Tagesanzeiger. Vor allem aber ist es zutiefst undemokratisch. In der Demokratie gilt, Alle reden mit allen über alles und man bildet sich dann sein Urteil. Und solange ich mir nicht irgendeine problematische, strafrechtlich relevante Handlungsart zu eigen mache, solange ich da nicht irgendwelche extremistischen Praktiken nachahme, ist doch das überhaupt kein Problem. Ich kann ja auch an einem Vortrag gehen von jemandem und zum Schluss kommen, das ist nichts für die Schweiz, das ist nicht der schweizerische Weg. Also hier wird versucht, die Schweiz, Entschuldigung, die SVP vor allem auch, in den Ruch des Verwerflichen zu bringen. Mit, ich unterstreiche das, undemokratischen Methoden. Funktioniert die Viertagewoche? Man arbeitet jetzt daran, offenbar in der Schweiz, daran, weniger zu arbeiten. Auch das natürlich eine Dekadenzerscheinung. Es gibt da eine Studie, ein Projekt, das erforscht, wie würde das sich da genau auswirken, wenn wir weniger arbeiten in der Schweiz? Ja, das sind eben diese frivolen Konzepte, die dann auch staatlich finanziert werden, wenn man glaubt, die Bäume wachsen in den Himmel, beziehungsweise wenn man glaubt, man sei für immer reich. Das sind besorgniserregende Facetten, Symptome, die einfach dieses Bild bestätigen, dass es der Schweiz, vor allem dem Schweizer Staat, am Ende des Tages zu gut geht. Das Interview mit Blaise Göttschin, dem früheren Chef der Genfer Kantonalbank, habe ich bereits erwähnt. Er kritisiert hier eben einen Mangel an betriebswirtschaftlichen Kenntnissen der Bevölkerung. Ja, das kann man machen. Man kann hier auch die Schulen und die Hochschulen etwas in die Pflicht nehmen. Aber nicht übermütig, nicht überheblich werden, denn die wirtschaftspolitische Kompetenz oder die politische Kompetenz vieler Wirtschaftsführer, die lässt eben auch schwer zu wünschen übrig. Vor allem scheint sich da ein gewisses Vorurteil gegenüber der direkten Demokratie abzubilden. Viele dieser Manager, gerade auch von internationalen Firmen, das gilt jetzt nicht für den Herrn Göttschin, die sind der Auffassung, dass die direkte Demokratie eine Gefahr für die Wirtschaft sein könnte, dass es da einen Gegensatz gibt. Dabei zeigen auch Studien, dass das Gegenteil der Fall ist. Das kann man im Buch nachlesen des früheren Botschafters Paul Widmer, Sonderfall Schweiz. Da hat er dargelegt, dass gerade die am direkt demokratisch verfassten Kantone geschichtlich auch wirtschaftlich am erfolgreichsten waren. Und wir sehen eben auch, dass die direkte Demokratie auch zu einer verschärften Akzeptanz der Wirtschaft durch die Bevölkerung geführt hat, natürlich auch zu gelegentlichen Empörungswellen. Und die Manager irritiert natürlich, dass sich die Bürger darüber aufregen, wenn sie das Gefühl haben, die Manager kassieren zu viel Geld, vor allem dann, wenn sie gar nicht mehr voll in der Haftung und nicht mehr voll im Risiko stehen. Das ist zum Teil das Problem bei den Grossbanken, die haben faktische Staatsgarantien, trotzdem kassieren da die CEOs ab wie die Weltmeister. Das regt Kritik an, berechtigte Kritik. Aber das ist nicht Anti-Wirtschaft, sondern das sind geradezu auch unternehmerische Impulse, die aus der Bevölkerung kommen. Die versteht eben nicht, warum jemand so viel Geld verdient, wenn seine Firma ja gar nicht mehr pleite gehen kann, beziehungsweise wenn man dann selber als Steuerzahler beispielsweise haften muss für die Fehler der Manager, die sich da eine goldene Nase verdienen. Gilt übrigens auch für den Staat. Auch da haben wir gesehen, 250.000 Franken Abgangsentschädigung für eine Mitarbeiterin im Fachbereich von Ignazio Cassis, dem Außenminister. Das sind einfach unverständliche, auch wieder wohlstandsschaumgeborene Praktiken, die sich da eingenistet haben. Die NZZ würdigt die schweizerische Verfassungsrevision, die vor 150 Jahren stattgefunden hat, mit den direktdemokratischen Elementen. Das ist wunderbar. Ich wünschte mir, dass die NZZ diese Bundesverfassung auch stärker sich zu Bewusstsein führen würde in der Auseinandersetzung mit der Europäischen Union, denn die direkte Demokratie ist ja gefährdet durch die Verträge, die die NZZ der Schweiz empfiehlt, diese bilateralen Verträge. Die FDP schockiert, nein, die FDP wartet auf mit einem neuen Konzept zur Migrationsbewältigung, und zwar laut die Absichtserklärung so, ich zitiere, die FDP will höhere Häuser in den Schweizer Städten. Das ist jetzt also die Methode, das ist jetzt die Lösung für die Massenmigration, knallt einfach noch ein paar Stockwerke auf die Häuser drauf, dann können wir diese Menschenmassen besser unterbringen in der Schweiz, so lösen wir auch die Wohnungsnot. Das ist natürlich reinste Symptombekämpfung und die Freisinnigen würden sich da lieber verstärkt darauf konzentrieren, diese nicht mehr nachhaltigen, auch nicht ökologisch nachhaltigen Zustrom in die Schweiz zu unterbinden, zu stoppen, zu drosseln, mit der SVP zusammenzugehen, als jetzt mit diesen symptomkosmetischen Placebo-Rezepten einfach quasi die Singapurisierung der Schweiz voranzutreiben. Das ist eben diese Galerie, diese Oberflächenpolitik, dieser Mangel auch an Substanz und tiefschürfender Auseinandersetzung mit Problemen, die sehr viele Menschen in der Schweiz beschäftigen. Nun, wir wollen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin für heute am Ende angekommen bei der schweizerischen Ausgabe. Bleiben Sie aber dran. Wir kommen gleich mit dem internationalen Programm. Da gibt es eine ganze Reihe von sehr, sehr interessanten Entwicklungen, die auch kommentiert werden müssen. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen, wenn wir uns auf diesem Kanal wiedersehen. Machen Sie es gut oder eben bis gleich.